Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast. Automation trifft auf Kundenerlebnis, ein Podcast von Adesso. Ich bin Simon, Senior Manager bei Adesso und Podcast-Host von CX Magic. Am 17. September und 18. September 2025 findet wieder die Demexco in Köln statt, Europas führendes Digital Marketing und Tech-Event. Wir als Adesso sind selbstverständlich vor Ort und verlosen mit unserem Partnerunternehmen Magnolia 3 Tickets. Magnolia Composable DXP ist ein leistungsfähiges Enterprise-Content-Management-System, das sowohl Headless, traditionelle, aber auch hybride Website-Anforderungen bewältigen kann. Ja, und auf der Demexco könnt ihr uns gemeinsam in Stand 6A029 treffen. Nun aber zum Gewinnspiel. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mein LinkedIn-Beitrag zur Veröffentlichung dieser Folge. Liken und kommentieren. Schon seid ihr dabei und die Gewinner werden wir im Nachgang informieren. Ich schreibe euch dann bei LinkedIn direkt an. Wir wünschen viel Spaß auf der Demexco und hoffen natürlich, dass wir uns dort sehen. Aber jetzt zu unserer Folge mit Covestro. Denn heute sprechen wir mit Covestro über ein spannendes Marketing-Automation-Projekt. Inhalt sind relevante, automatisierte Kommunikation, transparente Messbarkeit von Kampagnen und digitale Akquise von Kunden. In dieser Folge ist Aaron Nassenstein zu Gast. Als Global Product Owner verantwortet er das Marketing-Automation-Projekt aus der Business-Sicht von Covestro. Herzlich willkommen, Aaron.
Danke, hallo Simon. Als großer Podcast-Fan freue ich mich sehr, heute hier sein zu dürfen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist und ich freue mich, dass du direkt mit einer Gegeneinladung quasi reagiert hast und mich dann in euer Headquarter hier nach Leverkusen eingeladen hast. Also vielen, vielen Dank.
Ich nutze jede Gelegenheit, um auch mal einen Termin in unserem Headquarter stattfinden zu lassen, da ich leider in einem anderen Gebäude normalerweise untergebracht bin.
Ist schön hier.
Ist wirklich schön hier, ja, das stimmt.
Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Sehr gerne. Aaron Nassenstein, mittlerweile 34 Jahre alt, seit mittlerweile 5 Jahren bei der Covestro unterwegs. Ich habe ursprünglich einen IT-Background, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann über verschiedene Beratende und Projektmanagement-Tätigkeiten bei Bayer dann vor circa 5 Jahren zur Covestro gekommen, habe auch da erstmal in einem eher technischen Bereich angefangen, also habe die ganze Marketing- und Marketecture-Welt aus einer technischen Sicht kennengelernt, bevor ich dann vor circa 3 Jahren die Rolle als Global Product Owner für den Bereich Marketing Automation und insbesondere auch das Thema Lead Management übernommen habe.
Und genau in dem Kontext haben wir uns ja kennengelernt über ein gemeinsames Projekt zwischen Covestro und Adesso, was sich genau in diesem Kontext befindet und worüber wir auch heute sprechen wollen. Aber bevor wir dazu kommen, noch, wenn du magst, noch einen kleinen privaten Einblick. Du bist recht sportlich, wenn ich es in Erinnerung habe. Und ich weiß zumindest, dass du letztens einen Urlaub hattest, nur um dort Windsurfen, richtig?
Fast. Der Urlaub war tatsächlich größtenteils, um Fahrrad zu fahren und Kite zu surfen.
Entschuldigung.
Also, normalerweise findest du mich überall, wo man draußen irgendwie sportlich aktiv sein kann. Das heißt, nach so einem langen Bürotag vorm Bildschirm freue ich mich immer, draußen eine Runde Rad zu fahren, zu wandern, zu Kitesurfen. Jetzt habe ich vor kurzem noch mit Wakeboarden angefangen. Also alles, was man irgendwie draußen machen kann, da bin ich meistens ein Riesenfan.
Alles außer Windsurfen, möchtest du sagen,
ja? Ja.
Gut, dann versuche ich mir das jetzt zu merken. Und wenn ich es mir nicht merken kann, habe ich jetzt zumindest auf Tonband, was du gern sportlich machst. Kommen wir zu unserem heutigen Thema der effizienten und datengestützten B2B Marketing Automation mit Hilfe von SAP CX. Wie würdest du unser heutiges Thema, wenn wir uns mitternachts auf einer Party kennengelernt hätten, wie würdest du mir das Thema denn erklären?
Ich habe schon befürchtet, dass du mir diese Frage stellen wirst. Ich habe ja ein bisschen in die anderen Podcast-Folgen reingelauscht. Als ich die Rolle neu angenommen habe, haben mich meine Eltern gefragt, was ich denn jetzt mache in meiner neuen Position. Und ich bin krachend gescheitert, dabei zu erklären, was ich denn jetzt eigentlich tue. Das lag zum einen daran, dass es schwierig ist für mich, das Thema auf Deutsch zu erklären. Deswegen vorab schon mal Entschuldigung für die ganzen Anglizismen. Ich versuche, mit so wenig wie möglich auszukommen. Und zum anderen habe ich dann für...
Weil deine Eltern Hörerinnen und Hörer sein werden dieser Folge? Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber du musst auf sie keine Rücksicht nehmen. Üblicherweise haben wir Hörerinnen und Hörer, die mit Anglizismen gut umgehen können.
Ja, das glaube ich auch. Genau, und das andere habe ich für mich dann mitgenommen. Ich muss, glaube ich, auch einfach noch mal schärfen, was ist eigentlich das Ziel meiner Rolle und meiner Funktion? Und wenn ich das jetzt wirklich auf einen Satz runterbrechen würde, wäre es zu sagen, wie optimiere ich unsere Marketingprozesse so, dass tatsächlich ein messbarer, monetärer Mehrwert daraus entsteht?
Das ist schön auf den Punkt. Messbar, monetär. Das ist ja am Ende das, wofür man antritt. Und wenn wir ehrlich sind, in den wenigsten POCs ist am Ende ein messbar monetärer Mehrwert direkt entstanden. Darum bin ich sehr gespannt darauf, worüber wir da heute sprechen. Nun war es ja so, als wir uns kennenlernten, war das nicht so auf der DMX-Tour, war es auf der OMR?
Ich habe zumindest den Kontakt zur Adesso auf der OMR hergestellt. Genau, und dann haben wir uns das erste Mal, glaube ich, bei uns auch hier in Leverkusen getroffen.
Als wir uns da kennenlernten, hattet ihr schon einen MarTech-Stack und habt erfolgreich Marketing-Automation für euch verwendet. Was war denn nun der Auslöser, dass ihr auf der Basis einen Schritt weitergegangen seid, die eigene Marketing-Automation neu erfunden habt und dafür das SAP CX-Portfolio in Betracht gezogen habt?
Ja, ich würde die Frage aus zwei unterschiedlichen Dimensionen beantworten. Das erste ist eine strategische Entscheidung und das ist ja der Klassiker Best in Class versus Best of Breed. Also was ist dir wichtiger? Möchtest du das beste Tool mit den besten Features und der besten UI, hast allerdings einen höheren Aufwand für die Integration in deine anderen Systeme, oder suchst du dir eine Plattform, die sich besser integrieren lässt und machst gegebenenfalls vereinzelt Abstriche bei den Features? Und für uns hat sich eben herauskristallisiert, dass wir einen wahnsinnig hohen Aufwand betrieben haben, um diese Datenintegration sauber zu streamlinen und aufzusetzen und zu monitoren, dass das für uns schon ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium war. Und der zweite Punkt ist dann tatsächlich eher feature-spezifisch. Ein großes Problem, was wir hatten, war im Endeffekt, dass wir keine CDP hatten, sondern eine Automation-Plattform. Das heißt, wir waren schon ganz gut da drin, unsere Use Cases durchzuführen, Daten zu sammeln und entsprechend auszuspielen. Allerdings nicht so gut darin, die Daten in anderen Drittsystemen in Realtime zur Verfügung zu stellen und damit zu personalisieren. Und genau das ist so der wichtigste Faktor, sage ich mal, aus Prozessperspektive und aus Feature-Perspektive, warum wir uns dann dazu entschieden haben, SAP CX und insbesondere auch die CDP einzuführen.
Und wie habt ihr den Übergang dann vom alten MarTech-Stack organisiert hin zu SAP Emasis? Ich meine, du sagst ja selber, es waren etablierte Prozesse, die betreffen ja oft nicht nur Marketing an sich, sondern auch viele andere Departments. Ihr habt mehrere Geschäftseinheiten, 7 Stück an der Zahl. Da gibt es ja viele Beteiligte in solchen Change-Prozessen. Wie habt ihr das denn gelöst, dass es einigermaßen reibungslos verlaufen ist? Oder ist es reibungslos verlaufen?
Dazu kommen wir später. Also zum einen ist es ja nicht nur Emasis. Du musst ja sehen, wir haben bestehende Use Cases und selbst wenn du jetzt wie das Einfachste nimmst, irgendwie ein Newsletter, wir hatten eine Automation-Plattform. In der SAP CX-Welt hast du mit der CDC, die CIAM-Lösung, CDP und Emasis 3 verschiedene Systeme, über die sich das dann aufteilt. Das heißt, wir mussten auch unsere bestehenden Use Cases sozusagen übersetzen in die neue Architektur. Und das war auch der Grund für uns zu sagen, okay, das ist ein wahnsinnig komplexes und großes Projekt. Und wie schneiden wir das so zurecht, dass wir auch mit unserer limitierten Mannstärke uns nicht überfordern? Das heißt, unser Ansatz war zu sagen, okay, wir haben zwar Ideen für neue Use Cases, allerdings parken wir die erstmal eine Weile. Und unser Approach für das Projekt war zu sagen, okay, wir nehmen alles, was wir an bestehenden Use Cases haben, transformieren die in die neue Architektur von SAP CX und fangen damit an, also erstmal mit wie so ein Lift-and-Shift-Approach plus zusätzliche Transformation, das erstmal, was wir haben, schon umzusetzen in SAP CX und danach uns auf die Skalierung weiterer Use Cases in Richtung Personalisierung und Ähnliches zu fokussieren. Das hat rückwirkend gut funktioniert. Wir hatten tatsächlich ein Go-Live ohne Major Findings. Also das hat wirklich, ich würde fast sogar sagen, überraschend gut funktioniert. Und dementsprechend glaube ich, dass das für uns auch genau der richtige Ansatz gewesen ist.
Und trotzdem habt ihr wahrscheinlich einige Herausforderungen gehabt, ne? Und du sagst ja selber, du hattest keine CDP, ne? Und hast jetzt die Möglichkeit, Daten hochverfügbar nicht nur zu tracken, sondern auch zur Verfügung zu stellen für Drittsysteme. Wie verändert sich denn euer Marketingalltag in dem Sinne? Oder habt ihr dadurch noch weitere Herausforderungen, die ihr mit dem alten MarTech-Stack hattet, jetzt lösen können?
Absolut. Also zum einen sind wir deutlich besser nochmal geworden, was unsere Datenstruktur angeht, weil wir auch über die CDP die Möglichkeit haben, sozusagen die Aktivitäten und die dazugehörigen Metadaten selber zu definieren. Das ist ein wahnsinnig großer Vorteil, weil es uns erlaubt, und wenn ich jetzt mal so an ein Beispiel denke, zum Beispiel für Messebesuche selber zu definieren, welche Daten sind denn für uns relevant und was brauchen wir für die weitere Qualifizierung und Bearbeitung und können das halt in der CDP selber definieren und dann in unseren Folgesystemen, in dem Fall dann halt dem CRM-System als Lead zur Verfügung stellen. Und wir sind auf anderer Seite auch noch viel besser daran geworden, die Daten zu sammeln von zum Beispiel Nutzern auf unserer Webseite, weil wir auch da wieder komplett selber definieren können für eine gewisse Aktivität, zum Beispiel ein Download oder ein Formular, was ausgefüllt wird. Was sind die für uns relevanten Metadaten? Und jetzt kommen wir auch schon direkt in die große, komplexe B2B-Welt, ne, basierend auf unserer Taxonomie. Also was haben wir für Industrien, was für Anwendungsbereiche, in welchen Geschäftsfeldern sind wir unterwegs? Was sind die für uns relevanten Daten, die wir für diese Aktivität brauchen, damit wir die sinnvoll weiterverwenden können und auch für unsere Segmentierung nutzen können? Und da sind wir deutlich besser geworden, eben durch diese Flexibilität, die wir in der CDP haben. Und als letzten Punkt möchte ich noch sagen, dass wir, ich habe zwar vorhin gesagt, dass wir exakt so migrieren, wie unsere bestehenden Use Cases sind, aber wir haben ein, zwei Kleinigkeiten dann doch noch verändert. Und ein Punkt ist, dass wir jetzt wirklich gestreamlined alle Leads, die wir erzeugen, ausschließlich über die CDP erzeugen in unserem CRM-System, und zwar in C4C. Und das sorgt eben dafür, dass wir da wirklich einheitlicher unterwegs sind. Wir haben auch da von der Datenqualität hohe Vorteile, weil wir bestehende Kunden und bestehende Kontakte direkt mappen können. Wir haben eindeutige Follow-ups. Wir wissen genau, wo die herkommen. Wir können das perfekt tracken in unserem Dashboard. Und da sind wir doch deutlich besser geworden.
Das klingt doch super. Merken das denn die anderen betroffenen Units oder die beteiligten Units auch? Also ich meine, du betrachtest das jetzt aus Business-Sicht und als Product Owner für, ich sage jetzt mal, dein Baby Marketing Automation. Aber wie so oft sind wir hier auch im B2B-Kontext unterwegs, sprechen also über die Zusammenarbeit von Marketing und Sales. Und ihr habt ja nochmal, ihr habt noch ein globales Marcom-Team und Kampagnenproduktion ist nochmal ausgelagert. Also bei euch ist es ja ein, wie ich es bei anderen B2B-Unternehmen auch oft sehe, ein recht komplexes Gebilde von Units, die zusammenarbeiten, am Ende auf dasselbe Ziel, ne? Lead Management beziehungsweise Umsatzsteigerung durch digitale Kontaktverläufe. Also, aber das klingt ja hervorragend von dem, was du gerade sagst. Also müsste sich nicht Sales vor Lachen kaum in den Schlaf kommen, wenn über die CDP geroutet deutlich qualitativere Leads im CRM landen?
Ja, natürlich, aber es hat natürlich, das ganze Thema ist ja so groß, dass es auch verschiedene Facetten hat. Also von außen betrachtet, zum Beispiel aus einer Sales-Perspektive, sind die Prozesse schon erstmal einfacher geworden, würde ich sagen. Wenn wir allerdings jetzt mit unserer IT sprechen beispielsweise, dadurch, dass wir jetzt drei verschiedene Systeme haben, die alle miteinander sprechen müssen, untereinander und dann auch noch mit C4C und allen anderen digitalen Touchpoints, die wir haben, ist, glaube ich, unsere Systemlandschaft etwas komplexer geworden als vorher. Ne? Und das heißt, unter der Haube, glaube ich, haben wir schon eine gewisse Komplexität uns aufgebaut. Aber ich glaube, wenn man das von außen betrachtet und sich auf die Prozessdefinition fokussiert, haben wir es gleichzeitig geschafft, es trotzdem einfach zu halten und klar zu definieren, was wollen wir denn erreichen, was sind unsere wichtigsten KPIs und wie kommen wir dahin. In der Zusammenarbeit, insbesondere mit unserem globalen Marcom-Team, was für uns wirklich so der Multiplikator ist, ja, für unsere ganzen Use Cases und Kampagnen, die wir fahren, ist es so, dass sich die Prozesse dort schon auch etwas verändert haben, weil wir ja jetzt zum Beispiel segmentieren über die CDP und dann ausspielen über Emarsys. Das ist vom Prozessverlauf her technisch anders. Der Use Case an sich, zu sagen, wir haben eine Nurturing-Kampagne, das ist meine Zielgruppe, das sind meine Aktivitäten und basierend darauf haben wir folgende Aktionen oder Conversions, die sind gleich geblieben. Ja, die technische Umsetzung hingegen hat sich leicht verändert. Also ich würde sagen, hängt stark davon ab, mit wem man spricht. Ich glaube, insgesamt ist unsere technische Landschaft etwas komplexer geworden. Wir haben es geschafft, gleichzeitig die Prozesse ähnlich simpel zu halten, sind aber in der Lage, deutlich bessere Outputs zu produzieren.
Und das ist ein Punkt, den du da gerade ansprichst, den ich total wichtig finde, der manchmal unter den Tisch fällt. Ne? Man startet ja, wenn man sich mit dem Thema jetzt neu beschäftigt, das war jetzt bei euch zumindest in unserer Zusammenarbeit, seitdem wir uns kennen, nicht der Fall, sondern wir haben ja das, ne, geliftet und geschiftet. Aber wenn man sich mit dem Thema erstmalig und neu beschäftigt, dann startet man ja häufig mit einem Proof of Value, mit einem Proof of Concept, irgendwie, ne, mit den ersten ein, zwei, drei kleinen Use Cases, mit den sogenannten Low-Hanging Fruits, wie man sie immer so nennt, und überzeugt damit irgendwie interne Interessensgruppen, baut sich vielleicht auch die Umgebung erstmal so auf, wie sie für diesen POC nützlich ist. Und je mehr Wert solch eine Umgebung stiftet, desto mehr man sich von diesem Proof-of-Concept-Thema entfernt, desto verlässlicher muss ja eigentlich so eine Architektur oder so ein Gebilde ja auch werden, weil ja immer mehr Leute, die man davon überzeugt hat, auch jetzt darauf setzen, dass das auch weiterhin so funktioniert. Ne? Und das ist so eine Art, ja, das ist aber kein Automatismus. Klar, jetzt nutzen wir da irgendwie Cloud-Software, Software as a Service, und das heißt mit dieser grundsätzlichen Verfügbarkeit dieser Systeme, die sind irgendwie ausgelagert, die sind vertraglich geregelt, da gibt es SLAs, okay, Haken dran. Und trotzdem ist ja diese Integration dieser Systeme komplex. Ne? Und hier baut man mal vielleicht mit einem Drittsystem vielleicht mal eine Prozess-Automation oder man zieht nochmal irgendwelche Daten von links nach rechts, um sie in den späteren Workflows verarbeiten zu können. All das sind ja Dinge, die man für einen POC vielleicht mal schnell macht, um zu beweisen, dass es funktioniert. Und das muss man aber im Nachhinein durchaus professionalisieren, damit die Erwartungshaltung, die man ja damit irgendwie auch intern aufbaut, um der auch zu genügen, oder?
Absolut. Und das ist auf jeden Fall noch eine Hausaufgabe für uns. Ich sag mal, der Ausgangspunkt war für uns schon ein bisschen anders, weil wir ja bestehende Use Cases hatten, wo wir auch schon wussten, dass die funktionieren und Mehrwert bieten. Das heißt, für uns war die Aufgabe im Projekt eher zu sagen, okay, wir stellen sicher, dass es einen reibungslosen Übergang gibt. Und unsere Hausaufgabe nach dem Go-Live ist es jetzt, tatsächlich den versprochenen Mehrwert, den wir in der CDP sehen, durch zusätzliche Personalisierungs-Use Cases beispielsweise, auch umzusetzen, ja, mit entsprechendem Proof of Concept und entsprechenden KPIs, das wir sehen. Wir haben beispielsweise eine höhere Conversion Rate, weil wir besseren Content per E-Mail ausspielen. Ne? Oder wir haben auch auf unserer Webseite deutlich bessere KPIs, weil wir entsprechend personalisierten Content bereitstellen. Das tun wir zum Teil schon. Da sind allerdings auch noch viele Themen in der Pipeline, die wir jetzt gerade gemeinsam angehen.
Wo du über diese Pipeline sprichst, jetzt kenne ich diese Pipeline zufälligerweise, weil wir darüber sprechen, aber du hast am Anfang ja gesagt, wenn du deinen Eltern oder mir um Mitternacht in einfachen Worten erklären solltest, was du so tust und worum es heute geht, dann hast du gesagt, naja, du willst ja messbaren Mehrwert stiften im Online-Marketing oder im Marketing allgemein. Also welche Use Cases helfen denn dabei, beziehungsweise mit welchen Use Cases stiftest du denn Mehrwert?
Naja, die lapidare Antwort darauf ist erstmal alle, weil wir keine Use Cases einführen, ohne dass wir konkret definiert haben, was ist denn der Mehrwert und wie messen wir den. Wenn ich jetzt konkret ein paar Beispiele nennen würde, die, glaube ich, sehr gut greifbar sind und auch insbesondere in unserer B2B-Welt relevant sind. Ja, da ist es ja nun mal nicht so, dass wir einen einfachen Webshop haben und unsere Kunden genau wissen, was sie wollen, sondern es geht wirklich sehr stark darum, überhaupt erstmal herauszufinden, wer sind denn unsere Kunden, was für Anwendungsbereiche, welche Produkte brauchen die. Dann kommen verschiedene Kanäle im Einsatz, die jetzt in der B2C-Welt nicht so relevant sind. Und das ein ganz wichtiger nach wie vor ist beispielsweise der Messebesuch. Und den haben wir entsprechend digitalisiert, in dem Sinne, dass wir einen standardisierten Fragebogen erstellt haben, wo unsere Messeteams dokumentieren, über welche Themen haben wir denn gesprochen und was sind die konkreten Follow-ups, auf die wir uns geeinigt haben. Und das sorgt eben dafür, dass wir diese Daten dann entsprechend in der CDP sammeln. Basierend darauf, worauf sich geeinigt wurde, wird dann ein Follow-up getriggert. Ne? Also entweder kommt jetzt erstmal nur eine E-Mail mit zusätzlichen Informationen, das findest du dort und hier findet ein Webinar statt. Oder es ist so konkret gewesen, das Gespräch zu sagen, alles klar, ich hätte gerne nochmal ein Follow-up mit einem technischen Experten, dann geht das Ganze direkt als Lead in unser CRM-System herein. Und jetzt haben wir auch über die CDP den Vorteil, dass wir das so generisch definiert haben, dass wir das für Messen tun auf der ganzen Welt. Und dafür nutzen wir ein Tool, das heißt SnapAddy, um diese Daten entsprechend zu sammeln. Es gibt allerdings, und wir sind ja ein global agierendes Unternehmen, auch die Besonderheit, dass wir im chinesischen Markt unterwegs sind beispielsweise. Und dort läuft die Kommunikation eben nicht über E-Mail, sondern über WeChat. Aber auch da haben wir Messen und auch da nutzen wir dann einen ähnlichen Prozess, wo wir dann festhalten, was sind denn so die wichtigsten Punkte, über die gesprochen wurde und dann eben über die gleiche Aktivität in unsere CDP integrieren, damit wir uns wieder im gleichen Channel, im gleichen Kanal befinden und wir im Nachgang zu einer Messe sehr eindeutig sagen können, wir hatten 500 Gespräche, davon sind aus 400 relevante Follow-ups entstanden mit einem kommerziellen Hintergrund und von den 400 haben wir 200 in unser C4C-System geschickt und 50 davon haben wir konvertiert in Opportunities. Ne? Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, aber darüber haben wir halt eine direkt transparente Vergleichbarkeit und einen monetären Wert für unsere Messebesuche geschaffen.
Und das unabhängig vom Kanal, den ein potenzieller Interessent oder ein Kunde oder eine Kundin wählen möchte. Du hast jetzt gerade das Thema WeChat irgendwie aufgemacht. Ne? Das ist ja eben gerade dann komplex. Und klar, wir sind jetzt hier im B2B. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, das belächelt man hin und wieder, aber ich glaube so, wenn wir allgemein über Marketing Automation sprechen, haben wir schnell B2C-Use-Cases vor Augen. Der Warenkorbabbruch, wenn ich was Add-to-Basket ausgeführt habe, aber nicht kein Checkout durchgeführt habe oder keine Ahnung, die Reactivation Journey, wenn ich in einem Online-Shop irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr aktiv war oder nichts mehr gekauft habe. Also ich glaube, da kommt uns allen, wenn wir so auf B2C und vor allem dann im B2C nochmal auf E-Commerce gucken, kommen uns schnell Use Cases und davon auch sehr, sehr viele. Aber die Komplexität im B2B, dass es eben keine Sales Cycles von irgendwie ein paar Stunden oder ein paar Tagen gibt, sondern Wochen, Monaten.
Manchmal sogar Jahre.
Darin steckt ja auch eine Komplexität, dann den richtigen Kanal zu finden, eine Person in diesem Sales Cycle trotzdem ideal zu unterstützen, mit Informationen zu versorgen und ja, zwar nicht zu nerven, aber positiv zu begleiten, oder?
Absolut. Und das sehe ich eben auch als Kernaufgabe von der ganzen Automation- und CX-Welt im B2B und in unserem Fall sogar B2B2B-Business, denn unsere Kunden sind teilweise auch noch produzierendes Gewerbe, ne, weil wir wirklich, wir liefern Granulate und also wirklich chemische Rohstoffe, die weiterverarbeitet werden. Und das heißt, unsere Aufgabe ist es eben nicht, diese klassischen Cases, die du gerade genannt hast, mit dem Warenkorbabbrecher oder so zu bespielen, sondern die Hauptaufgabe ist es wirklich, diesen Lead-Funnel zu nutzen, zu verstehen und entsprechend zu bespielen mit den relevanten Informationen. Und dafür müssen wir überhaupt erstmal wissen, wer sind unsere potenziellen Kunden? Wofür genau interessieren die sich? Wir haben hunderte von verschiedenen möglichen Anwendungsbereichen, die wir berücksichtigen müssen. Und das alles insoweit zu automatisieren, dass wir das auch steuern können, um zu sagen, in zum Beispiel einem neuen relevanten Geschäftsfeld wollen wir weiter vorstoßen und wollen kommunizieren und wollen gezielt Kunden ansprechen. Das ist der heilige Gral der Automation-Welt im B2B-Geschäft.
Ja.
Und der unterscheidet sich nun mal essentiell von den Anforderungen im B2C.
Und umso wichtiger ist es, da du sprichst mir aus der Seele, umso wichtiger ist diese Messbarkeit. Ich möchte jetzt keinem B2C, Marketing Automation, Consultant oder Manager oder was auch immer, es absprechen. Aber wenn ich schnell einen Sale verzeichne, ist die Messbarkeit eines Use Cases relativ einfach. Ne? Ich tue Dinge und habe danach mehr Sales oder einen höheren Warenkorb, Durchschnittswert oder. Das geht bei euch nun mal nicht. Ne? Wenn du jetzt Use Cases etablierst, an den Start bringst und sie in dem nächsten Sales-Cycle positiv unterstützen, dann weißt du Wochen, Monate, manchmal Jahre später, dass ein Sale stattgefunden hat auf Basis dieser Transaktion. Aber so lange kannst du ja nicht warten bis zur Optimierung eines solchen Cases. Darum musst du diese Zwischenschritte ja umso genauer tracken und umso genauer messbar gestalten.
Und damit, das ist natürlich, damit haben wir auch wahnsinnig stark zu kämpfen. Das ist ein bisschen wie in der Politik. Die langfristigen Maßnahmen, die sind einfach nicht so attraktiv. Ne? Man will immer kurzfristig Gewinne erzielen und Mehrwert schaffen. Aber alles, was wir tun, hat einen relativ langfristigen Horizont. Wie du schon gesagt hast, unsere Sales Cycles sind von Erstkontaktaufnahme bis zu einer Conversion, kann das über ein Jahr dauern. Das heißt, alles, was wir tun, hat eher einen mittel- bis langfristigen Horizont. Und das macht es natürlich auch gerade in so einer finanziell schwierigen Situation, in denen sich ja nun mal die gesamte chemische Industrie in Deutschland befindet, wahnsinnig schwer, unsere Use Cases entsprechend zu priorisieren und voranzubringen.
Und was es noch mal schwerer macht, da stoße ich jetzt noch mal in ein Thema vor, das nicht immer so liebsam ist, ist ja die Regulatorik. Das stelle ich mir gerade für euch als Unternehmung global agierend in zig Ländern und in verschiedenen Geschäftsbereichen. 7 Geschäftsbereiche habt ihr und ich wette, die sind nicht alle in jedem Land gleichermaßen aktiv. Da eine zentrale Regulatorik. Du hast ja eine globale Position, Global Product Manager. Das heißt, du bist global, China, Amerika, Deutschland, andere Länder verantwortlich für einheitliche Prozesse. So, jetzt müssen wir nur mal auf das Thema DSGVO gucken. Double Opt-in in der EU obligatorisch, in nicht allen anderen Ländern. Wie geht ihr damit um?
Ja, vielen Dank, dass du eines meiner absoluten Lieblingsthemen ansprichst. Es ist natürlich wahnsinnig komplex. Also wir haben beispielsweise zwei parallele Consent-Prozesse aufgebaut. Das eine ist der normale Double-Opt-In-Prozess, aber es gibt eben vereinzelt Länder, wo es einen sogenannten Implicit-Opt-In gibt. Das heißt, wir dürfen kontaktieren, bis uns jemand sagt, nee, ich möchte nicht mehr kontaktiert werden. Diese Prozesse haben wir parallel zueinander aufgebaut, damit wir in der Lage sind, das entsprechend abzubilden und unser, sagen wir, marketable Audience so groß wie möglich zu halten. Aber das bringt natürlich auch zusätzliche Komplexität mit sich, die wir dann in unseren Systemen entsprechend abbilden müssen. Insgesamt glaube ich auch, zumindest von dem, was man an den GDPR-Regularien sieht, dass die eher auf einen B2C-Markt abzielen. Und ich glaube, dass es total wichtig und richtig ist, die persönlichen Rechte zu wahren und zu schützen und sicherzustellen, dass auch mit unseren Daten integer umgegangen wird. Ich glaube allerdings, dass gerade im B2B-Bereich, gerade auch in einem spezialisierten Geschäftsumfeld, in dem wir sind, ist auch ein berechtigtes Interesse an potenziellen Kunden, von potenziellen Kunden gibt oder von verschiedenen Unternehmen miteinander zu kommunizieren. Wenn es um innovative neue Themen geht und neue Lösungen, da muss es eine Möglichkeit geben und ich finde, es sollte auch eine Möglichkeit geschaffen werden, zumindest zu einer Erstkontaktaufnahme, die auch gesetzmäßig standardisiert reguliert wird. Weil andernfalls ist es wahnsinnig schwer, außerhalb von beispielsweise einer Messe, wo man dann miteinander direkt kommunizieren kann, irgendwie groß skaliert diese Kontaktaufnahme zu treiben. Weil man immer davon abhängig ist, dass jemand zuerst zu dir kommt und dir den Consent gibt. Aber du weißt ja zum Beispiel vielleicht gar nicht, dass wir ein neues Produkt entwickelt haben, was dir genau für deine Anforderungen genau die richtige Lösung bietet. Und das ist eine Riesenherausforderung für uns, weil wir ja eben so ganz viele verschiedene facettenreiche Anwendungsbereiche für unsere Produkte haben, dass wir diese proaktive Kommunikation an potenziellen Kunden nur ganz, ganz schwierig vorantreiben können, ne? Also dieses sogenannte Outbound-Marketing. Und ja, da würde ich mir wirklich wünschen, dass es von der Gesetzgebung eine vereinfachte Lösung gibt, um in diesem wirklichen B2B-Kontext mit umzugehen, ne? Im B2C-Kontext kann ich das voll und ganz nachvollziehen.
Heißt implicit Opt-in für die EU für B2B-Kontakte ist deine Forderung?
Wäre eine Option, aber ich glaube, es gibt auch noch einen vernünftigen Mittelweg oder zumindest eine Erstkontaktaufnahme zu erlauben, ja, und dann bei positiver Rückmeldung in einen Diskurs zu gehen und dann zu sagen, das ist eventuell eine transaktionale Kommunikation. Ja, da gibt es, glaube ich, schon verschiedene Möglichkeiten und Optionen, einen Mittelweg zu definieren, weil so wie es jetzt ausgelegt wird, passt es einfach nicht.
Ich wusste nicht, dass ich in solch ein Wespennest vorstoße, wenn ich über internationale Regulatorik mit dir spreche. Aber spannend. Spannende Impulse. Also klar, man nimmt das ja oft einfach wie gegeben hin. Ist jetzt nicht seit gestern, dass diese Regulatorik am Markt besteht. Aber ähnlich wie es bei der Barrierefreiheit gehandhabt wird, was ja laut Gesetzestext bewusst auf Konsumentinnen und Konsumenten fokussiert ist, ne? Also sprich, ne, Geschäftsprozesse oder diese anbahnenden Prozesse sollen barrierefrei sein für Konsumentinnen und Konsumenten. Da ist es ganz klar auf B2C fokussiert worden. Natürlich gibt es B2B-Unternehmen, die auch Geschäftsprozesse haben, die auf B2C ausgelegt sind. Aber dass das adaptiert auf, sagen wir es mal, GDPR, käme ja deiner Forderung schon recht nah, oder?
Inhaltlich auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es auch sinnvoll wäre, ja.
Dann lass uns doch langsam abschließend zu der 60 Seconds Success Story kommen. Wenn du jetzt die letzten Minuten, die wir über das Thema Marketing Automation gesprochen haben, datengestütztes Marketing, Effizienzgewinne, Abbauen von Reibungsverlusten zwischen verschiedenen Departments und so weiter nachdenkst, welche Success Story aus deinem Covestro-Leben magst du uns denn in 60 Sekunden kurz pitchen, die uns das Thema nochmal umfasst?
Ich würde gerne das Thema Lead Management beschreiben, weil wir haben vor circa 3 Jahren mit dem Thema angefangen und das initial implementiert und haben das damals relativ komplex gestaltet, also mit einem Scoring-Modell und dann einer Qualifizierung auf gewissen Scores mit Interaktionen und so weiter. Das hat nicht funktioniert. Wir haben halt gesehen, wir haben Tausende von Leads erzeugt, also wirklich eine ganz hohe Zahl. Wir hatten allerdings eine super niedrige Conversion Rate. So. Und was natürlich dann auch gleichzeitig dazu führt, dass die Akzeptanz dieses neuen Prozesses relativ gering ist, weil kein Mehrwert dahinter. Und was wir dann gemacht haben in den letzten 3 Jahren, sind viele verschiedene Initiativen, um die Prozesse zu vereinheitlichen, zu verschlanken und vor allem uns auf Qualität statt Quantität zu fokussieren. Also wir haben die Taxonomie vereinheitlicht. Wir haben Conversion Points eingeführt anstelle von diese Scoring-Funktionalität, also sagen, es gibt ein klares Follow-up und es gibt ein klares kommerzielles Interesse und nur dann erzeugen wir ein Lead. Und wir haben diese ganzen Initiativen eben zusammengeführt, die dafür gesorgt haben, dass wir 3 Jahre später bei einer Conversion Rate von ungefähr 10% sind und ursprünglich wieder bei fast der gleichen Anzahl an Leads. Aber das heißt, wir haben unsere Conversion Rate verzwanzigfacht und dadurch einfach auch eine viel höhere Akzeptanz und einen viel höheren Mehrwert in diesem Prozess geschaffen.
Vielen, vielen Dank dafür. Das unterstreicht ja nochmal, ich möchte das nochmal bestärken, das unterstreicht ja nochmal das, was ich eben sagte, das ist diesen Proof of Concept, Proof of Value Gedanken, ne? Durchaus zu starten und nicht erst alles durchzukonzipieren und noch eine Schleife zu drehen. Und manchmal muss man das einfach mal starten. Und wenn man merkt, jetzt haben wir hier etwas geschaffen, das funktioniert, es aber total komplex ist, das durchaus mal zu simplifizieren oder vielleicht zumindest mal zu challengen. Zu challengen, würden wir das heute wieder genauso machen? Würden wir heute, wenn wir auf der grünen Wiese wären, einen Lead-Management-Prozess oder ein Lead-Nurturing, Follow-up, was auch immer, genauso konzipieren, wie wir es vor 5 Jahren gemacht haben? Und da wird, glaube ich, in vielen, vielen Fällen die Antwort nein sein. Und dann ist ja die Frage, wie verjüngt man einen solchen Prozess?
Genau, und ich finde, das ist ein absolut wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Und zwar rückwirkend würde ich vor allem sagen, dass es uns gut getan hätte, kleiner zu starten und dann zu iterieren, anstatt es wirklich so global galaktisch auszurollen, wie wir es gemacht haben mit dieser großen Komplexität, sondern wirklich so einen kleinen Proof of Concept und dann zu iterieren und dann weiter auszurollen. Ich glaube, dann wären wir deutlich schneller an unserem Ziel angekommen und an dem Punkt, wo wir jetzt angelangt sind. Genau. Keep it simple.
Was ein schönes Schlusswort. Aaron, vielen, vielen Dank dir. Wir haben, bevor wir zu dem Keep it simple Schlusssatz kamen, über Auslöser gesprochen, warum ihr euch von der alten MarTech-Welt in einen neuen Stack basierend auf dem SAP CX, also vor allem CDC, CDP und Emarsys, gewagt habt, wie dieser Übergang reibungslos verlaufen ist, welche Herausforderungen damit löst, wie ihr Messbarkeit gestaltet bei Sales-Cycles, die bis zu einem Jahr oder länger gehen können, ja, inwiefern ihr dadurch auch verschiedene Units, ne, ob das jetzt Marcom, IT, Sales, Kampagnenproduktion ist, vereint und das auch noch über 7 Geschäftsbereiche und global hinaus. Ja, und nicht zuletzt, wie ihr mit GDPR umgeht. Dafür, dass das nicht dein Lieblingsthema ist, ich meine, eine kleine Ironie rausgehört zu haben, finde ich es aber klasse, mit welchem Impuls du uns in dem Podcast bereichert hast. Wenn du dir für die Zukunft des heutig besprochenen Themas etwas wünschen darfst, Aaron, was wäre das?
Da würde ich gerne nochmal das Thema aufgreifen, was wir vorhin schon mal kurz andiskutiert haben. Das ist wirklich für mich der Fokus und die Sichtbarkeit auch von B2B in dem ganzen Automation- und CX-Umfeld, genauso wie im Thema GDPR. Auch bei der SAP-CX-Lösung und bei Emarsys ist es so, dass nicht alle Funktionalitäten schon ausgereift sind für die B2B-Welt. Ich weiß, dass es entsprechend priorisiert ist, auch bei der SAP. Und es funktioniert auch, das sehen wir. Allerdings würde ich mir da ein bisschen mehr Priorisierung auch auf die B2B-Welt wünschen. Und dasselbe gilt natürlich für die GDPR-Gesetzgebung, worüber wir gerade schon ausführlich gesprochen haben.
Ich bin froh, dass du den Wink noch mal oder den Schwenk noch geschafft hast zu GDPR. Ansonsten hätte ich jetzt fast noch referenziert auf unsere Folge 13 in dem Podcast. Du hast ja gesagt, du hast ein bisschen vorgehört vor unserer heutigen Aufnahme. Und wir hatten ja den Christian Sülzer, Head of SAP CX und Mitglied der SAP Geschäftsführung Deutschland zu Gast, der sicherlich um die Priorisierung der B2B-Cases rund um SAP CX weiß.
Das glaube ich auch. Und wir werden uns auch bald auf dem SAP Innovation Day sehen. Von daher können wir dann gerne nochmal darüber sprechen.
Ein elitärer Club unter CX Magic Gästen, ne? Den ihr zwei da quasi aufmachen könnt.
Ja.
Ach, und wie können dich denn Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen? Sehen wir dich auch auf der Demexco 2025?
Das weiß ich ehrlicherweise noch nicht. Gerne einfach bei LinkedIn kontaktieren.
Wie, hast du noch kein Ticket? Möchtest du ich könnte dir ein Gewinnspiel empfehlen, bei dem du ein Ticket gewinnen kannst.
Bin mir nicht sicher, ob ich dann die Folge liken und teilen sollte, die wir selber aufgenommen haben.
Es würde dich in den Topf der potenziellen Gewinner mit aufnehmen.
Das ist bestimmt ein Compliance-Case.
Dann lassen wir das. Das Thema wollen wir nicht auch noch aufmachen. Ich fand unseren GDPR-Talk schon gut genug. Aaron, ich danke dir vielmals, dass ich dich hier in Leverkusen besuchen konnte, in dem wirklich schönen Headquarter, dass du sehr offen über eure Marketing Automation Projekte gesprochen hast, dass du uns ja mitgenommen hast auf die globale Reise hin zu einer SAP CX Architektur. Vielen, vielen Dank, Aaron. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Simon. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.